Liebe Gemeinde, lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag geht es um Gnade, um Demut. Wann habt ihr diese Worte das letzte Mal im Alltag gehört? Das sind zwei Begriffe, die im modernen Sprachgebrauch völlig out sind. Sie vermitteln in unserer leistungsorientierten Welt eher den Eindruck von Schwäche. Aber ist dem wirklich so? Ich glaube, nein. Wir sollten uns wieder neu darauf besinnen, dass wirklich alles, was wir sind und haben, ein Geschenk Gottes ist und damit Gnade. Corrie ten Boom hat Folgendes gesagt: Die Gnade Gottes ist der Dynamo des Himmels. Tag und Nacht vollbringt sie für uns und in uns Dinge, die wir niemals allein vollbringen könnten. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir rufen dich an, weil du voller Gnade und Erbarmen bist. Du kennst uns und weißt, wie oft wir uns einbilden, aus eigener Kraft etwas zu sein. Mitunter aber auch voller Selbstzweifel nicht mehr mit deiner Liebe rechnen. Komm und begegne uns durch dein Wort, durch die Musik, die Lieder und Gebete. Öffne unsere Augen und Ohren, dass wir erkennen, wie du uns siehst. Bewahre uns vor Überheblichkeit und allem negativen Vergleichen. Mach uns bereit für deine heilsame Nähe, damit wir deine Gnade nicht verpassen. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 2. Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank. Ich würde gerne das Halleluja mal wieder singen. Und ich denke, wir probieren es einfach mal a cappella. Ich sing's mal vor. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt alle. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Das Evangelium steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben den Predigttext aus dem Epheserbrief zwar vorhin schon gehört, aber ich glaube, der ist etwas kompliziert und ich denke fast, wir haben uns den nicht so richtig gemerkt. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lasst uns beten. Herr, lieber Vater, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Wir laden dich ein, Herr, dass du uns nahe bist, dass du uns begegnest. Wir wollen offen sein, Herr, und hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ihr Lieben, zu Beginn meiner Predigtvorbereitung habe ich gedacht, oh, was für ein schwergewichtiger Text. Solche dicht gedrängten Glaubensaussagen, die erschlagen einen ja förmlich. Der Text ist im wahrsten Sinne des Wortes voller Schlagwörter. Barmherzigkeit, Tod, Sünde, neues Leben, gerettet aus Gnade, Glauben, gute Werke und so weiter. Pfarrer Erler hätte, glaube ich, gesagt, das ist richtiges Schwarzbrot. Aber wenn man sich diese Verse etwas genauer ansieht, dann sind sie eigentlich ein komprimierter Glaubensgrundkurs. Und dann wirken sie gar nicht mehr ganz so abgehoben und lebensfern wie beim ersten Lesen. Ich will versuchen, diese komprimierten Sätze ein wenig aufzudröseln. Seit frühchristlicher Zeit war man fest der Annahme, dass der Apostel Paulus den Epheserbrief geschrieben hat. Heute bezweifeln das manche und vermuten eher einen Paulus-Schüler als Verfasser. Aber ich denke, das soll uns jetzt hier nicht weiter beschäftigen. Paulus jedenfalls hielt sich während seiner dritten Missionsreise über 2 Jahre lang in Ephesus auf. Von dort aus hat er in die ganze Region in Kleinasien hineingewirkt. Ephesus war sozusagen das Zentrum seiner Missionsarbeit in dieser Region. Ephesus liegt an der Westküste der heutigen Türkei und war damals Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Vermutlich war dieser Brief nicht nur an die christliche Gemeinde in Ephesus gerichtet, sondern als Lehrbrief für mehrere Gemeinden in Kleinasien gedacht, sozusagen als Rundbrief. In manchen alten Handschriften fehlt nämlich der Ortsname Ephesus als Adresse. Und außerdem gibt es in diesem Brief kaum lokale Bezüge und Anhaltspunkte, was sonst bei Paulus eigentlich immer der Fall ist. Dass er irgendwelche Leute grüßt, dass er auf irgendwas, was dort passiert ist, Bezug nimmt. Und das haben wir hier im Epheserbrief eigentlich nicht. Ich möchte die Predigt in 4 Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt: vom Tod zum Leben. Unmittelbar vor unserem Textabschnitt, die Verse 1 bis 3 dieses Kapitels, da wird die Situation des Menschen ohne Gott beschrieben. Und der Apostel bezieht sich da voll mit ein. Wir alle, schreibt er, waren von Natur aus geistlich tot, das heißt ohne Beziehung zu Gott. Kinder des Ungehorsams und des Zorns, beherrscht vom Geist dieser Welt, geleitet von unseren Leidenschaften und Begierden. Da möchte man sogleich protestieren, denn so schlimm ist es doch nun wirklich nicht. Aber es geht hier nicht um eine moralische Wertung, sondern Paulus möchte einfach beschreiben, wie unser Zustand ist. Ohne Gott gehöre ich dem Geist dieser Welt. Da bin ich ganz und gar mir selbst und anderen ausgeliefert. Paulus weiß, wovon er spricht. Er war früher Pharisäer, ein Eiferer für Gott. Er gehörte zu den besonders strenggläubigen seiner Zeit. Aber nun betrachtet er das im Nachhinein alles als Tod, als Zielverfehlung. Und man fragt sich, Paulus, wie konnte es bei dir zu so einem Sinneswandel kommen? Paulus, der früher Saulus hieß, war mit einer Gruppe von Gleichgesinnten auf dem Weg nach Damaskus. Sie hatten von den oberen Priestern in Jerusalem den Auftrag, dort in Damaskus die an Jesus gläubigen Christen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem vor das priesterliche Gericht zu bringen. Und als sie fast da waren in Damaskus, da umstrahlte ihn plötzlich ein helles Licht, sodass er zu Boden fiel. Und Jesus, der auferstandene Christus, trat ihm in den Weg. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das war für Paulus der entscheidende Wendepunkt seines Lebens. Dort in Damaskus erkennt er, dass er ohne Jesus bisher auf dem Holzweg war. Und er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen. Er lässt sich taufen und wird zum Apostel für die Heidenvölker. Das ist schon eine außergewöhnliche Erfahrung, wenn jemand so zum Glauben an Jesus kommt. Aber Jesus hatte ja auch einen außergewöhnlichen Auftrag für ihn. Auch wir brauchen die Begegnung mit Jesus, um heil zu werden. Dabei muss es nicht unbedingt so spektakulär zugehen wie bei Paulus. Vor einiger Zeit fiel mir ein kleines Buch in die Hände mit dem Titel »Wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei«. Die Autoren sind Bernd Mette und Walter Heidenreich. Weil wir Bernd Mette persönlich kennengelernt haben, habe ich das Buch mit Interesse gelesen. Da berichten die beiden von ihrer Arbeit mit Drogenabhängigen im christlichen Reha-Zentrum Haus Wiedenhof in Lüdenscheid. Zahlreiche Drogensüchtige haben in dieser Einrichtung mit Gottes Hilfe ein neues Leben anfangen dürfen. Und in diesem Buch sind dann auch einige dieser bewegenden Zeugnisse aufgeschrieben. Bernd Mette, der früher selbst heroinsüchtig war, fand auch dort zum Glauben an Jesus. Nach Beendigung seiner Therapie ist er dann als Mitarbeiter geblieben und später war er dann bis 2013 Leiter des Hauses. Er schreibt in dem Buch von sich selbst, als ich nach Jahren der Heroinsucht im Jahr 1975 zum Glauben an Jesus Christus kam, wurde mir sehr schnell klar, das ist es, was du schon immer gesucht hast. Liebe, Frieden, das Gefühl des Ich bin angekommen. Es war die tiefste emotionale Erfahrung, die ich je gemacht hatte. In der Bibel las ich, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich war mir von Anfang an ziemlich sicher, dass ich nie wieder Drogen nehmen würde. Ich brauchte das einfach nicht mehr. Denn die Leere, die ich damit immer zu füllen versuchte, war verschwunden. Die Antwort, nach der ich so lange gesucht hatte, war gefunden. Wir haben Bernd Mette auf mehreren Kirchenwochen in See bei Niesky erleben dürfen. Und jedes Mal, wenn er aus seinem Leben berichtet hat, war so eine Freude und Begeisterung über Jesus zu spüren, dass man sich nur mitfreuen konnte. Da kann ich nur sagen, ja, der Buchtitel stimmt. Wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Zweitens, aus Gnade errettet. Dieses neue Leben kannst du dir nicht selbst erarbeiten. Keine noch so gute Meditation oder sonst welche Übung oder Leistung kann dir diesen tiefen Frieden geben, als allein Gott selbst. Wenn der Apostel hier in unserem Text von Gottes Gnade schwärmt, dann meint er damit aber nicht nur den Verzicht auf Strafe, Gnade bedeutet in der Bibel viel mehr als das. Vor allem bedeutet Gnade unverdientes Geschenk, aber auch Liebe, Zuwendung, verlässliche Güte, Versorgung und Frieden. Wir sind aus Gnade gerettet. Wenn die Juden von Rettung reden, dann schwingt darin ganz viel mit. Und Paulus war ja Jude. Sie denken dabei an den Auszug ihres Volkes aus der Sklaverei in Ägypten, als Mose sie in die Freiheit führte und Gott ihnen das Gesetz und später ihr eigenes Land gab. Und ebenso denken sie an ihre Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon. Niemand hatte das damals für möglich gehalten. Aber Gott hat sie befreit aus dieser Abhängigkeit und Unterdrückung durch ihre Feinde. Er hat sie als Volk in ihr Land zurückgebracht. Damals, 538 vor Christus, und dann auch wieder in unserer Zeit, als nach dem Holocaust 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Was für eine Gnade. Und auch wir sind durch Jesus gerettet, befreit aus dem Machtbereich der Finsternis, befreit von Abhängigkeiten, von Sünde, von Krankheit, von Streit. Als man Jesus in der Synagoge in Nazareth das Buch des Propheten Jesaja gab, da hat er Folgendes vorgelesen. Wir können es im Lukas-Evangelium nachlesen, Kapitel 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann hat er gesagt, dass mit ihm das alles in Erfüllung geht. Die Leute in Nazareth konnten das damals absolut nicht verstehen. Aber wer an ihn glaubt und getauft ist, kann es erleben. Durch die Taufe sind wir, im Bild gesprochen, mit ihm gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Der dritte Punkt, durch Glauben, nicht durch Werke. Es heißt ja immer, das Christentum sei wie das Judentum und der Islam eine Buchreligion. Und das stimmt ja irgendwie auch. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Aber Religion bedeutet vom lateinischen Wortsinn her vor allem das gewissenhafte Befolgen von Regeln und Vorschriften. Das war für Paulus vor seiner Begegnung mit Jesus damals bei Damaskus das Wichtigste im Leben. Und auch für Luther war diese Art der Religionsausübung das Maß der Dinge. Zugleich hat Luther aber auch immer darunter gelitten, weil alles Abmühen immer wieder durch Versagen zunichte wurde. Bis zu seiner bahnbrechenden Erkenntnis der bedingungslosen Gnade Gottes. Und das war dann der Beginn der Reformation. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, ohne dass wir irgendwelche Leistungen erbringen müssen. Freilich, wer sein Leben lang gelernt hat, dass man etwas leisten muss, um Anerkennung zu bekommen, tut sich vielleicht etwas schwer damit. Wir leben ja schließlich in einer Leistungsgesellschaft, in der jeder Mensch selbst für sein Glück verantwortlich ist. Und viele möchten ja auch gerne bei jeder Gelegenheit zeigen, was sie sich aus eigener Kraft erarbeitet haben. Dazu gehört dann oftmals auch ein wenig religiös zu sein, die 10 Gebote zu kennen und vielleicht noch das Vaterunser, damit das Leben möglichst perfekt ist. Aber das neue Leben in Jesus Christus ist viel mehr als Religion, viel mehr als das Beachten guter Regeln, Riten und Traditionen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß, da hat ihm eine Frage keine Ruhe gelassen. Seine ganze Kraft hatte er investiert, um dem Messias den Weg zu bereiten. Aber nun war er am Zweifeln, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Jesus, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Mit dieser Frage schickt er einige seiner Jünger zu Jesus. Selbst für einen Propheten wie Johannes war es also nicht ganz einfach zu erkennen, ob dieser Wanderprediger Jesus von Nazareth wirklich der erwartete Messias ist oder nicht. Und was antwortet Jesus darauf? Geht und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das Evangelium, diese gute Botschaft der Gnade Gottes, ist keine Theorie, kein Erlernen und Befolgen von Regeln und Geboten, sondern erfahrbare Liebe und Zuwendung. Gottes liebevolle Nähe ist zu sehen, zu hören und zu fühlen. Aber Gott stülpt uns seine Liebe nicht einfach über. Er möchte eingeladen sein, durch unseren Glauben in uns Wohnung zu nehmen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir Jesus-Begegnung brauchen, um heil zu werden und Frieden zu finden, so wie Bernd Mette und viele andere auch. Das ist nichts, was wir selber machen können. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns solche Begegnungen gerne schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird aufgetan, sagt Jesus. Es kommt auf einen Versuch an. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört, die ich sehr gut fand und das wunderbar verdeutlicht. Da hatte jemand einen alten Nissan, der schon recht verbeult und verrostet war. Und nun endlich konnte er sich einen neuen Wagen leisten. Da stand der wunderschöne neue Nissan also jetzt vor seinem Haus. Voller Freude und Bewunderung setzt er sich hinein und nimmt die Gebrauchsanleitung aus dem Handschuhfach. Er liest und ist total begeistert. Mit einem Textmarker streicht er sich die wichtigsten Stellen an. Manche schreibt er sogar ab oder kopiert sie, um sie im Bad, am Spiegel oder in der Küche, am Kühlschrank zu platzieren, damit er sie auch nicht vergisst. Die wertvollsten lernt er sogar auswendig. Er ist so begeistert, dass er einem Nissan-Fanclub beitritt. Da singen sie gemeinsam Nissan-Lieder und erzählen sich Geschichten über Nissan-Autos. Ja, er lernt sogar Japanisch, um die Gebrauchsanleitung in der Originalsprache lesen zu können. Wisst ihr, was er bei aller Begeisterung vergessen hat? Er hat vergessen, sich in sein neues Auto zu setzen und loszufahren. So eine Gebrauchsanleitung hat doch nur den Zweck, dass man das Auto richtig bedienen kann. Das Fahren ist doch das Ziel und nicht die Gebrauchsanleitung. Komme ich zum vierten Punkt. Geschaffen zu guten Werken. Wir sind von Gott geschaffen, um Gutes zu tun, schreibt Paulus im Vers 10. Also doch, da ist es wieder, das penible Beachten von Regeln und Gesetzen. Lieber Paulus, hast du nicht gerade betont, dass wir als christliche Gemeinde von der Gnade leben und menschliche Werke keine Rolle spielen? Ja, das stimmt. Gott hat uns von diesem Zwang befreit, etwas tun zu müssen, um ihm zu gefallen. Er selbst ist die Kraftquelle, damit wir aus freien Stücken die Aufgaben angehen können, die er uns vor die Füße legt. Weil Gott uns durch den Glauben erneuert, verändert sich unsere Einstellung gegenüber manchen Dingen. Und auch unser Verhalten ändert sich, zum Beispiel, wie wir übereinander reden. Da habe ich noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Der Rabbi einer jüdischen Gemeinde trifft im Dorf den Ortsvorsteher. Sagt der Ortsvorsteher, gut, dass ich dich treffe. Ich muss dir unbedingt erzählen, was mir Samuel über die neu zugezogene Familie Stern berichtet hat. Ich sage dir, mit denen können wir noch was erleben. Antwortet ihm der Rabbi, hast du schon gesiebt, was du mir da erzählen willst? Der Ortsvorsteher schaut verwundert. Was heißt gesiebt? Nun, alles, was du hörst und weitererzählen willst, musst du vorher sieben. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Stimmt das auch wirklich, was dir jemand erzählt hat? Der Ortsvorsteher schaut etwas verunsichert. Ja, vielleicht lässt sich das nicht immer hundertprozentig ergründen, meint der Rabbi. Aber dann musst du unbedingt das zweite Sieb gebrauchen. Das ist das Sieb der Güte. Was du weiter erzählen willst, soll doch keinem schaden oder Menschen in ein schlechtes Licht rücken. Da ist der Ortsvorsteher etwas nachdenklich geworden. Und dann sagt der Rabbi, dann ist es unerlässlich, dass du auch noch das dritte Sieb verwendest. Das dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit. Ist es wirklich nötig, dass du weitererzählst, was du gehört hast? Nutzt das jemanden oder macht es mehr Schaden? Inzwischen ist der Ortsvorsteher recht in sich gekehrt, wünscht dem Rabbi Shalom und verabschiedet sich und geht. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Von Natur aus ist der Mensch geistlich tot, ohne Frieden mit Gott, mit allem, was da so dazugehört. Und ich bin von mir aus auch nicht in der Lage, daran irgendetwas zu ändern. Aber Gott hat durch das Kommen seines Sohnes Jesus Christus die Veränderung bewirkt, die ich so dringend brauche. Das Minus in meinem Leben hat er in Plus verwandelt. Nicht durch meinen eigenen Willen oder meine moralische Neuorientierung, sondern allein durch seine Gnade. Und das Beste ist, wir tragen dieses neue himmlische Leben, das Bürgerrecht im Reich Gottes, schreibt Paulus, in uns, obwohl wir nach wie vor Fehler machen, obwohl wir trotzdem Leid erfahren und an anderen und Gott schuldig werden. Das dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen und aus der Vergebung leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Noch ein paar Nachrichten. Der Wochenspruch aus 1. Petrus 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das Dankopfer heute sammeln wir als landeskirchliche Kollekte für die Erhaltung kirchlicher Gebäude. Im Kirchbote steht es anders. Diese Kollekte war ursprünglich für den 18.07. vorgesehen, aber da haben wir für die Hochwasserhilfe gespendet. Spenden für die Hochwasserhilfe sind auch weiter jederzeit möglich, in Bar, im Pfarramt oder auch auf das Spendenkonto von uns, und es wird dann entsprechend weitergeleitet. Am Ausgang in der Orgelpfeife freuen wir uns über Gaben für die Sanierung unserer Orgel. Vielen Dank dafür. Heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lammergruppe. Am Mittwoch ist keine Bibelstunde. Am nächsten Sonntag ist wieder 9.30 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr ist Kindergottesdienst. Kirchlich getraut wurden gestern hier in der Kirche Herr Oliver Johnny Tragelehn und Frau Lisa geborene Seidel. Lasst uns beten. Hab Dank, lieber Vater im Himmel, dass du zwei junge Menschen zusammengeführt hast und sie ihren Weg gemeinsam gehen wollen. Steh du ihnen in guten und schweren Tagen zur Seite. Gib ihnen Geduld füreinander, bewahre sie, schenke ihnen viele gemeinsame Jahre und umgib du sie und die ganze Familie mit deinem Segen. Dir sei Lob und Preis. Amen. Ein herzliches Dankeschön noch an Thomas, der uns heute den Gottesdienst gehalten hat. Genau. Und auch vielen Dank an den Posaunenchor, die uns den Gottesdienst mitgestaltet haben. Es tut gut, euch zu hören.
Nun wollen wir Gott unsere Fürbitten bringen, und wer kann, der möchte bitte dazu aufstehen. Vater im Himmel, oft meinen wir, alles richtig zu machen und erkennen nicht, dass wir dabei unsere Mitmenschen missachten, Negatives über sie denken oder reden. Wie schnell fügen wir anderen, auch unbewusst, Schaden zu? Mache uns aufmerksam, dass wir unsere Schuld erkennen und vor dich bringen. Wir sind es nicht wert, Herr, vor dich zu treten und zu dir zu beten. Und doch hast du uns befreit von unserer Schuld durch das Opfer deines lieben Sohnes. Durch ihn können wir zu dir kommen als deine geliebten Kinder. Lass uns deine heilsame Gnade ganz praktisch erleben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du schenkst uns durch Jesus neues Leben, und wir danken dir, dass du uns eine Zukunft zusagst, in der nicht Macht und Reichtum, sondern deine Liebe und Barmherzigkeit regieren. Lass uns schon jetzt in dieser Zeit etwas von deinem Reich sichtbar und spürbar erleben. Und lass uns Botschafter sein, Zeugen deiner Gnade. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die im Schatten stehen, weil sich andere vor sie stellen, dass sie nicht übersehen werden. Wir bitten dich für die Traurigen, die gerade durch Leid, Krankheit oder Tod niedergedrückt sind, dass sie Trost und Lebensmut empfangen. Wir bitten dich auch für die Tüchtigen und Erfolgreichen, die meinen, alles selbst schaffen zu können und tagtäglich nach Gewinn und Anerkennung streben, dass sie ihre Abhängigkeit von dir erkennen und bei dir wahres Leben finden. Herr, segne alle, die durch Corona gesundheitlich oder wirtschaftlich betroffen sind, und sei du uns nahe. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und um Gottes Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank an den Posaunenchor. Es ist einfach schön, euch zuzuhören. Und nun wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag und eine behütete neue Woche.